Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag.
Wir haben diese großen Unterschiede, diese ökonomischen, sozioökonomischen Unterschiede zwischen beiden Landesteilen. Tun wir was dagegen? Wendet sich die Politik diesem anderen ostdeutschen Raum zu? Ich habe nicht das Gefühl.
Die Schriftstellerin Jana Hensel heute Morgen in unserem Programm zu den ökonomischen Unterschieden zwischen West- und Ostdeutschland. Wir fragen anlässlich des morgigen Tages der deutschen Einheit nach. Wie sehen die wirtschaftlichen Fakten im geeinten Deutschland aus? Mehr im Verlauf dieser Sendung, in der wir außerdem auf die Wirtschaft in Hongkong schauen, angesichts der Dauerproteste dort. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, gestern wurden die Anleger durch unerwartet schlechte Daten zur Industrie in den USA regelrecht aus dem Markt getrieben. Die US-Industrie schrumpft nach neuen Daten so stark wie seit der Finanzkrise vor 10 Jahren nicht mehr. Hat das denn alles heute noch nachgewirkt?
Das wirkt nach. Die negativen Seiten der Handelsstreitigkeiten werden einfach immer stärker spürbar. Gleichzeitig ist klar, eine schnelle Lösung gibt es nicht. Und selbst wenn die Verhandlungen jetzt im Oktober erfolgreich verlaufen werden, so wird es doch noch eine ganze Weile dauern, bis dann wirklich entsprechende unterschriftsreife Abkommen auf den Tisch liegen. In Großbritannien drängt unterdessen der britische Premierminister Johnson auf den Austritt seines Landes aus der Europäischen Union. Wir haben es ja eben gehört. Also das heißt, ein harter Brexit, der ist immer noch nicht ausgeschlossen. Der DAX den ganzen Tag deutlich im Minus. Aktuell steht er bei 12.095 Punkten.
Ein anderes großes Thema heute an der Börse: Osram. Um den Lichttechnikkonzern hat es in den letzten Wochen eine regelrechte Bieterschlacht gegeben. Heute Nacht um 24 Uhr ist die Frist abgelaufen, innerhalb derer sich die Aktionäre für die Annahme eines Übernahmeangebots entscheiden konnten. Wissen wir schon, ob Osram übernommen wird?
Es bleibt wirklich spannend bis zum Schluss. Möglicherweise werden wir auch erst am Freitag oder in der kommenden Woche Einzelheiten erfahren. Es gibt ja zwei Interessenten an Osram. Zum einen den österreichischen Chiphersteller AMS und dann die beiden Finanzinvestoren Advent und Bain. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit Frank Rotauge von AHP Capital über Osram unterhalten. Warum der Lichtkonzern denn überhaupt zu verkaufen ist, wollte ich zunächst von ihm wissen. Und hier die Antwort.
Osram hat sich in den letzten 3-4 Jahren sehr stark gewandelt. Sie haben dieses für jedermann bekannte Glühbirnengeschäft verkauft. Sie haben das Lampengeschäft verkauft und haben sich nur auf Halbleiter im optischen Bereich und auf die Zulieferung von Leuchten für die Automobilindustrie fokussiert. Und gerade der Abschwung in der Automobilindustrie jetzt im letzten Jahr hat dazu geführt, dass die Geschäfte bei Osram einfach schlechter laufen als erwartet.
Heißt das aber auch, dass falsche Entscheidungen getroffen worden sind bei Osram?
Ich würde das nicht unbedingt so sagen, weil grundsätzlich und langfristig ist dieses Automobilgeschäft hochinteressant, weil es da eine ganze Reihe von neuer Nachfrage geben wird. Also gerade für das autonome Fahren braucht man eine ganze Menge neuer Anwendungen, LIDAR beispielsweise, wo Osram führend ist, wodurch ein tolles Zukunftsgeschäft entstehen kann. Aber diese Konjunkturdelle setzt dem Unternehmen halt jetzt zu.
Und Osram hat nicht früh genug vorgebaut?
Osram hat nicht früh genug vorgebaut, haben vielleicht auch zu viel investiert in das neue Geschäft. Vielleicht hätte man das ein bisschen vorsichtiger machen können und etwas mehr strecken können. Das war sicherlich ein Fehler. Aber grundsätzlich, die langfristige Perspektive bleibt interessant. Jetzt muss man halt es schaffen, die Delle durchzustehen.
Zwei Interessenten klopfen an. Zum einen sind es Finanzinvestoren, Advent und Bain. Was wollen die?
Die finden die Langfristperspektive bei Osram extrem interessant und glauben, jetzt einen günstigen Zeitpunkt zu erwischen, um das Unternehmen zu übernehmen und dann langfristig zu entwickeln mit mehr Geld und den ganzen investiven Voraussetzungen, die Osram schon geschaffen hat.
Der zweite Interessent ist der österreichische Chipkonzern AMS. Was wollen die?
AMS sieht insbesondere spannende Synergien mit ihrem eigenen Geschäft. AMS ist deutlich kleiner als Osram, bedient aber ähnliche Märkte Und insofern muss man tatsächlich sagen, das bietet interessante Synergien. Allerdings ist der Nachteil der AMS-Offerte, dass das gemeinsame Unternehmen dann doch erheblich verschuldet wäre.
Aus Ihrer Sicht, was wäre der zukunftsträchtigere Weg?
Ja, was vielleicht am wünschenswertesten wäre, wäre, wenn vielleicht alle drei zusammenkämen, weil die Synergien sind schon interessant. Und außerdem würden dann Bain und Edwin noch einen gesicherteren finanziellen Rahmen bieten. Und das wäre die beste Zukunftsperspektive für ein gemeinsames Unternehmen. Insofern, vielleicht ergibt sich das ja noch als Möglichkeit.
Es bleibt spannend bis zum Schluss. Warum zögern große Investoren so lange?
Das Spannende ist hier, es gibt jetzt einen Poker zwischen zwei Bietern und die großen Investoren wollen natürlich so lange warten, wie es geht, um das höchste Gebot anzunehmen. Das ist auch ihr Job im Sinne ihrer Anleger und von daher kann man das auch nachvollziehen.
Sagt Frank Rotauge von AHP Capital über Osram und die Osram-Papiere, momentan 0,5% im Plus.
Ja, Frau Welle, dann schauen wir noch auf einige andere Aktien, die von Autoherstellern, die sind heute interessant nach den Absatzzahlen in den USA. Die Erfolgsserie von Volkswagen auf dem US-Markt ist vorerst beendet. Wie kommt das denn an?
Ja, wenig verwunderlich. VW-Aktien gehören zu den Verlierern im DAX, fast 2% im Minus. Gut, dass weniger Fahrzeuge verkauft werden, das ist eine Sache. Die Aufarbeitung des Dieselskandals ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Gleichzeitig gehört VW aber auch zu den Konzernen, die nach vorne schauen, die in viel stärkerem Maße als die Konkurrenz in neue Antriebstechniken investieren. Heute beispielsweise kamen Meldungen, dass der Lkw-Bauer Traton Milliarden in die E-Mobilität steckt. Aber wie gesagt, die Aktien im Minus und auch die Papiere von BMW und Daimler, obwohl besser in den USA abgeschnitten, aber auch diese Aktien geben nach.
Der Finanzierungsdienstleister Grenke erhöhte die Prognose für das Neugeschäft im Kernsegment Leasing. Ja, kann man sagen, Prognoseerhöhung gibt es in diesen Tagen ja nicht so oft. Die Resonanz entsprechend positiv bei Ihnen?
Das kann man sagen, die Aktien 5,7% im Plus.
Und dann machen wir zum Schluss noch den Euro, die deutschen Anleihen. Der aktuelle Goldpreis interessiert uns und heute vielleicht auch mal wieder ein Blick aufs Öl. Hat sich da alles wieder entspannt? Das wäre die Frage.
Der Euro ist etwas gestiegen, kostet 1,0929 $. Die Umlaufrendite von -0,52 auf -0,54% gesunken. Gold 1487,22 $. Die Feinunze und das Öl 53,72 $. Das Fass.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und zu Beginn der Börsenschalter haben wir es berichtet, dass die neuen Konjunkturdaten über die schlechte Lage der Industrie in den USA die Anleger verunsichert haben. Heute nun legten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihr Herbstgutachten vor. Etliche andere Forscher haben ihre Prognosen für Deutschland zuletzt bereits gesenkt. Auch die Bundesregierung rechnet mit einem schwächeren Wachstum. Wie das Herbstgutachten nun heute ausfiel, hat für uns in Berlin Volker Findhammer verfolgt.
Fast schon wird es zur Gewohnheit der Gutachter. Es sind der Brexit, dessen Ausgang immer noch ungewiss ist, sowie der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Androhung weiterer Strafzölle, die für die weltweiten Unsicherheiten sorgen und maßgeblich für den Einbruch der Industrieproduktion in Deutschland verantwortlich sind. Industrie in der Rezession, Wachstumskräfte schwinden, haben die Gutachter deshalb auch ihre Gemeinschaftsdiagnose überschrieben. Seit Mitte des vergangenen Jahres geht die Industrieproduktion zurück und werden Überkapazitäten bis hin zum Personalabbau zurückgefahren. So verzeichnet etwa die deutsche Automobilindustrie einen Produktionseinbruch von über 20% mit den entsprechenden Folgewirkungen.
Die Institute revidieren daher ihre Prognose gegenüber dem Frühjahr auf nunmehr 0,5%. Angesichts der trüben Geschäftserwartungen in der Industrie dürften die Unternehmensinvestitionen im zweiten Halbjahr 2019 deutlich zurückgehen. Erst mit einer allmählichen Erholung des Exportgeschäfts dürfte es hier wieder zu etwas mehr Dynamik kommen.
Sagt der Sprecher der Gemeinschaftsgutachter Klaus Michaelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Im kommenden Jahr sieht es mit einem Wachstum von 1,1% schon wieder besser aus. Allerdings enthält dieser Wert auch einen statistischen Effekt von 0,4 Prozentpunkten, der sich allein aus zusätzlichen Arbeitstagen ergibt.
Die gesamtwirtschaftliche Auslastung liegt derzeit immer noch über dem langjährigen Durchschnitt. Von einer tiefen Konjunkturkrise kann also trotz der rückläufigen Wirtschaftsleistung derzeit noch nicht gesprochen werden.
Ein umfangreiches Konjunkturprogramm wie etwa die frühere Abwrackprämie in der Automobilindustrie lehnen die Gutachter ab. Allerdings betonen sie auch, dass die schwarze Null kein Selbstzweck sein sollte.
Dem Abschwung hinterherzusparen verschärft die Probleme. Zudem sind die Abwärtsrisiken momentan ausgesprochen hoch,
betont Klaus Michaelsen, zumal die Finanzpolitik des Bundes bereits in den kommenden Jahren eine konjunkturstützende Wirkung hat, etwa durch die höheren Leistungen in der Rentenversicherung oder dem gestiegenen Kindergeld, Entlastungen bei der Einkommensteuer und der Teilabschaffung des Solidaritätszuschlages ab 2021 und die steigenden Investitionsausgaben des Bundes. Zudem können die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden auch in diesem Jahr mit Haushaltsüberschüssen rechnen, die den Spielraum erhöhen. Das wird sich in Zukunft nicht im gleichen Maße fortsetzen. Diese einsetzende Bremswirkung gilt auch für den Arbeitsmarkt. Dort bleibt der Beschäftigungszuwachs zwar insgesamt positiv, so erwarten die Institute 380.000 zusätzliche Stellen allein in diesem Jahr, was sich in den kommenden beiden Jahren nur noch in abgeschwächter Form fortsetzen soll. Eher ungewöhnlich und geradezu Neuland ist die Empfehlung, die die Gutachter in Sachen Klimapolitik geben, wo sie explizit betonen,
dass ein Konsumverzicht der heutigen Generation vonnöten wäre, um die Klimainvestitionen, die notwendig sind, zu stemmen.
Und da sei ein Umdenken in wirtschaftlicher Hinsicht notwendig. Wirtschaftsminister Peter Altmaier fühlt sich durch das Gutachten bestätigt, sieht derzeit aber keinen Grund, die schwarze Null in Frage zu stellen.
Ich bleibe aber bei meiner Auffassung, dass eine Diskussion über die schwarze Null das falsche Thema zur falschen Zeit wäre.
Der Wirtschaftsminister will mittelfristig die Steuerbelastung für Unternehmen auf 25% absenken, den Soli vollständig abbauen und die Sozialabgaben auf 40% beschränken.
Volker Findhammer berichtete aus Berlin und das Herbstgutachten sagt es, die Zeiten werden schwieriger für Deutschland. Eine alte ökonomische Weisheit: in Krisen überleben besonders die wirtschaftlich starken Unternehmen, Einheiten und Volkswirtschaften. Dass Ostdeutschland dem Westen wirtschaftlich hinterherhinkt, ist ein weit gepflegtes Urteil, doch hat sich in der wirtschaftlichen Angleichung einiges getan. Anlässlich des Tages der deutschen Einheit morgen hat Angela Tesch einige Fakten und Daten zusammengestellt und stellt mit ihrem ersten Gesprächspartner fest, für Klagelieder ist kein Anlass.
Carsten Schneider war 14, als die beiden deutschen Staaten wieder zusammenkamen. Dem Thüringer, der für die SPD im Bundestag sitzt, ist es heute wichtig,
nicht nur so ein Klagelied zu zeichnen.
Dafür gäbe es keinen Grund.
Wir haben extrem viel persönliche Freiheit gewonnen. Wir haben einen starken wirtschaftlichen Fundament im Osten auch, tolle Städte und Dörfer.
2018 erreicht die Wirtschaftskraft im Osten 75% des Westniveaus. Zum Vergleich, 1990 waren es 43%. Arbeitslos waren im vergangenen Jahr knapp 7% der Ostdeutschen und knapp 5% der Westdeutschen. Die Wirtschaft brummt, es werden Fachkräfte gesucht. Das sah in den 1990er Jahren ganz anders aus. Die Abwicklung vieler Betriebe im Osten hatte die Arbeitslosigkeit stetig steigen lassen, bis auf über 17% im Osten. Im Westen lag die Quote zwischen 8 und 9%. Der Ostbeauftragte der CDU, Christian Hirte, sieht bis heute das Problem.
Zur Situation in Ostdeutschland gehört, dass wir strukturell einfach ländlicher aufgestellt sind, dass uns aber natürlich auch die ganz großen Unternehmen fehlen mit ihren Konzernzentralen.
Fehlende Jobs und die schlechtere Bezahlung führten dazu, dass viele Auszubildende, Berufsanfängerinnen und Erwerbstätige ihrer ostdeutschen Heimat den Rücken kehrten. Das waren zwischen 1991 und 2006 knapp 1 Million Menschen. Erst 2015 konnte der Trend gestoppt werden. Von der Euphorie der Wiedervereinigung ist wenig geblieben. Heute fühlt sich mehr als die Hälfte der Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse und nur ein reichliches Drittel hält die Wiedervereinigung für gelungen. Rainer Haseloff, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, sieht wirtschaftliche Gründe für die Unzufriedenheit. Löhne und Renten müssten endlich Westniveau erreichen und die Menschen müssten wieder enger zusammenrücken.
Besuche organisieren, Menschen reden lassen. Es geht darum, einfach den Osten transparenter zu machen und rüberzubringen, dass wir hier ebenfalls ein Stück Deutschland waren. Wir wollten die deutsche Einheit, wir sind mit wehenden Fahnen dort reinmarschiert.
Und was erreicht wurde seitdem, sollte erzählt werden, nicht nur aus Westsicht.
Angela Tesch zum Stand der wirtschaftlichen Einheit, zum Tag der Einheit morgen. Und Themenwechsel, die Bedeutung Hongkongs als Finanzmetropole ist einer der Gründe dafür, dass die chinesische Zentralregierung die Sonderrechte der Stadt noch aufrechterhält, sagen viele, die für Firmen in Hongkong arbeiten. Hongkongs einmalige Vorteile für China liegen auf der Hand. Eine wirklich konvertierbare Währung, Rechtssicherheit und Freiheiten, die internationales Spitzenpersonal stärker anziehen als Städte wie Shenzhen oder Shanghai das könnten. Werden die Proteste und Demonstrationen und der Streit um die Zukunft der Stadt mehr als nur eine Delle in der wirtschaftlichen Entwicklung der Sonderverwaltungszone hinterlassen? Für uns ist dieser Frage Alfred Schmidt in Hongkong nachgegangen.
Die Zahlen zum dritten Quartal zeigen es deutlich, die Werte sind eingebrochen am Hongkonger Aktienmarkt, einem der wichtigsten Handelsplätze weltweit. Der Abwärtstrend hat sich verstärkt und zeigt keine Anzeichen auf Besserung, schreibt heute der Finanzmanager Hong Hao in der South China Morning Post. Stärker noch als der Handelsstreit zwischen China und den USA belasten die wochenlangen Proteste in Hongkong den Aktienindex Hang Seng. -8,5% für die Zeit von Juni bis September. Das macht ihn zum Schlusslicht der Weltbörsen in diesem Quartal. Der Finanzanalyst Francis Lan sieht neben den Negativeffekten an der Börse auch, dass Hongkongs Wirtschaft unmittelbar und sehr lokal unter den Protesten leidet.
During the first month of the protest, it has hardly any effect.
Es gab kaum Auswirkungen auf die Wirtschaft in Hongkong während der ersten Wochen der Proteste. Der Wendepunkt kam am 21. Juli. Da wurden Demonstranten von einer Bande von Kriminellen zusammengeschlagen und die Polizei hat sie nicht beschützt. Die Polizei stand praktisch auf der Seite der Mafia gegen die Demonstranten. Von da an wurden die Proteste viel heftiger und es gab mehr Gewalt. Und die Touristen blieben weg.
Und die Proteste wurden viel mehr violent. Much more serious. And then the tourists started staying away.
Neben Handel und Logistik ist der Tourismus ein wichtiger Teil von Hongkongs Wirtschaft. Hotels, Gastronomie und Einzelhandel bekommen den Rückgang zu spüren. Viele Sportturniere, Konzerte oder Tagungen wurden schon verschoben oder abgesagt. Fluggesellschaften haben mehr leere Plätze auf Hongkong-Flügen. Deutsche Firmen haben bislang berichtet, dass sie kaum oder gar nicht betroffen seien vom Negativtrend, den die Proteste bewirkt haben. Aber insgesamt ist die Entwicklung schlecht für das Image des Wirtschaftsstandortes Hongkong, beobachtet der Finanzanalyst Francis Lam.
Gradually, people will stay away from Hong Kong.
Nach und nach werden die Leute sich von Hongkong abwenden. Der Status der Stadt als Finanz- und Wirtschaftsstandort wird verloren gehen. Wir sehen hier gerade den Anfang vom Ende der Stadt Hongkong, wie wir sie kennen.
The starting of the end of Hong Kong, as we know it.
Die gegenteilige Meinung vertritt der Immobilien-Tycoon Alan Seemann. Er sieht zwar die Negativeffekte, weil er an viele Bars und Restaurants vermietet, aber er ist überzeugt, dass die Stadt ihren Rang als Wirtschaftsmetropole auch langfristig halten kann.
It's affected every business in Hong Kong, you know, in general. Although I see the IPO market is still very.
Die Proteste betreffen schon alle, die in Hongkong Geschäfte machen. Die Neuzugänge an der Börse allerdings scheinen mir unverändert stark zu sein. Die Stadt wird diese Krise überwinden. Die Leute werden merken, dass es hier sicher ist. Hongkong wird immer Hongkong bleiben, schon deshalb, weil China die Stadt nicht fallen lassen wird. Die 7,5 Millionen Hongkonger sind ja Teil der 1,5 Milliarden Chinesen. Das ist einfach eine Stärke an sich. Und für alle, die die Stadt verlassen, kommen dann eben neue. Zwei Hauptfaktoren sorgen dafür, dass Hongkong attraktiver bleibt als irgendeine Stadt in China. Es gibt hier eine konvertierbare Währung und ein System der Rechtssicherheit. Das hat China in dieser Form sonst nicht zu bieten. Beides ist für Firmen sogar wichtiger als Demokratie und freie Wahlen.
Welche Effekte haben die Dauerproteste auf Hongkongs Wirtschaft? Alfred Schmidt berichtete. Und das Bundeskabinett hat die Finanzierung zu den klimapolitischen Eckpunkten, auch Klimapaket genannt, beschlossen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Wie geplant wurde heute der Ergänzungshaushalt zu den Eckpunkten des Klimapakets gebilligt. Bundesfinanzminister Scholz sagte dazu im ARD-Morgenmagazin, der Haushalt sei trotzdem solide finanziert, auch wenn die Einnahmen künftig sinken.
Wenn wir über die ganzen 20er Jahre hinweg rechnen, dann wird es sicherlich so sein, das ist ja das, was wir wünschen, dass die CO2-Bepreisung auch weniger Einnahmen generiert, weil weniger CO2 verbraucht wird. Allerdings haben wir jetzt eine ganze Reihe von Quellen auf den Weg gebracht, mit denen wir diese Aufgaben auch finanzieren können. Zum Beispiel, indem wir sagen, bei dem Kauf neuer Autos gibt es eine höhere Kfz-Steuer, wenn da ein hoher CO2-Verbrauch mit verbunden ist. Zum Beispiel, indem wir sagen, wir machen was bei der Lkw-Maut. Da werden wir eine CO2-Komponente einbauen. Zum Beispiel, indem wir die Ticketabgabe für den Luftverkehr noch mal erhöhen.
Eine Langfassung des Klimapakets, das sogenannte Klimaprogramm, wurde entgegen ursprünglicher Pläne heute nicht beschlossen. Es soll nächste Woche verabschiedet werden. Die Welthandelsorganisation könnte heute Zölle der USA gegen die EU wegen Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus genehmigen. Die WTO kündigte für den Nachmittag eine Stellungnahme an. Die EU versucht seit langem, die USA davon zu überzeugen, sich nicht mit Zöllen zu überziehen, sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström am Abend.
We have repeated for a very long time to our US counterparts that even if we have both made errors and that strictly speaking we can impose tariffs on each other, this is not a good way. We have sent to our American counterparts proposals on how we can engage in disciplines when it comes to the civil aircraft sector, hoping from them to engage, and we are still until the very last moment hoping that we can start that dialogue, freezing our respective tariffs and enter that dialogue with the US.
Hintergrund ist der seit rund 15 Jahren andauernde Streit über Staatshilfen für Airbus und Boeing.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Anleger waren gestern nicht so begeistert vom Strategieplan der Deutschen Post. Die Kommentatoren sehen das etwas anders.
Die Prognosen sind solide, schreibt die Frankfurter Rundschau. Sofern keine Weltwirtschaftskrise kommt und sofern der Vorstand den eingeschlagenen Weg der Digitalisierung konsequent geht. Die Post kann auf eigenen Beinen stehen. Es ist höchste Zeit, dass der Staat seinen Anteil verkauft. Auch Privilegien für die Post können abgeschafft werden, wie die Befreiung von der Mehrwertsteuer im Brief- und Paketgeschäft. Dies hemmt den Wettbewerb, bremst die Rivalen der Post. Angesichts der unberechenbarer gewordenen Zeiten begrüßt die Frankfurter Allgemeine Zeitung die vorsichtige Prognose von Postchef Appel. Der Online-Handel bleibt eine feste Größe, auch das Briefgeschäft ist, zumal bei regulierten Preisen, einigermaßen zu kalkulieren. Beim Welthandel allerdings, der in erster Linie über das Wohl und Wehe des Logistikriesen bestimmt, verschwimmt der Blick in die Kristallkugel. Solange der Welthandel nicht wieder richtig Tritt fasst, tut Appel gut daran, mit einer konservativen Prognose späteren Enttäuschungen vorzubeugen. In Berlin wird derweil wieder einmal über die Steuerpolitik diskutiert. Das Handelsblatt fasst zusammen. Am Montag kündigte die CDU an, die Unternehmenssteuern auf 25% zu senken. Bundeswirtschaftsminister Altmaier fordert einen Steuerdeckel für den Mittelstand. Der Seeheimer Kreis der SPD will den Spitzensteuersatz erhöhen, dafür den Soli komplett abschaffen und den Mittelstandsbauch abschmelzen. Wie glaubwürdig all diese Konzepte sind, steht in den Sternen. In den Wahlprogrammen von CDU und SPD standen schon 2017 Steuerentlastungen von jeweils 15 Milliarden Euro jährlich. Übrig geblieben ist eine pflichtschuldigst und hochgradig verfassungswidrige Teilabschaffung des Soli. Dabei besteht nach Ansicht der Börsenzeitung dringender Handlungsbedarf. Die letzte große Unternehmenssteuerreform liegt mehr als 10 Jahre zurück. Die letzte Einkommensteuerreform fast 20 Jahre. Die Welt wandelt sich stark durch Digitalisierung und Globalisierung. Alte Steuerkonzepte passen nicht mehr in eine Wirtschaft, bei der Daten der Rohstoff sind und der Ort der Produktion unbedeutender wird. Im internationalen Steuerwettbewerb haben viele Industrieländer um Deutschland herum eine bessere Basis für ihre Unternehmen geschaffen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten dann hier Deutschland heute. Ein Thema dann viel Spektakel, wenig Geschichte. Fest der Deutschen Einheit in Kiel.